Das willst du immer sehen. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe.
Kämpfe, ja.
Willkommen zu Animegaversum.
Nein. Du bist ja total verrot.
Aber das...
Dem Podcast zu Anime und Manga.
Und eigentlich müssten die lernen, Abschied zu nehmen, und das tut er nicht.
Ja.
Und so ist hier die Stimmung.
Johann Sebastian Bach.
Du laberst Stuss.
Ach.
Meinst du, es hat dich gehittet?
Es hat mich mega gehittet.
Bei Folge 8 bekommen wir erst den richtigen Plot zu Gesicht.
Meine These ist, die Kinder sind füreinander Eltern.
Finde ich übertrieben.
Es geht um Liebe, und diese Liebe wird unterdrückt.
Und hier sind eure Gastgeber.
Valentin, genannt Vanti.
Und Pascal, genannt Sensei Kakashi.
Hä, was für Sensei?
Okay, du bist immer Papa. Noch Papa. Meinetwegen, du nennst mich Papa.
Ja.
Vanti, was haben wir heute im Programm? Wir haben die Frage, was tun, wenn jemand stirbt, den du liebst?
Ja, und was macht Yu in der Situation eigentlich?
Außerdem meine ultimative Erklärung, warum ist Charlotte als Anime so faszinierend?
Und was bedeuten die Fähigkeiten in diesen Folgen?
Wie finden wir eigentlich die Gewalt in der Serie?
Werden Anime-Fans veräppelt oder liebevoll dargestellt?
Wo gibt es Zitate aus Horrorfilmen und wo aus der klassischen Musik?
Was hat Charlotte mit Haikyuu zu tun?
Und last but not least, wer zum Teufel ist Charlotte? Wer ist das denn jetzt? Wo ist sie?
Darf man immer noch nicht sagen, das wird...
Wo ist sie? Wer ist sie?
Das ist keine Sie, das ist ein S.
Ich weiß nicht, warum man ein Anime nach einer Figur oder einem S benennt, die der das dann nicht vorkommt.
Der kommt noch in vielleicht irgendwie der 10. Folge oder so.
Ja gut, okay, ich bin ja froh, dass du nicht spoilerst, also schieß los. Wir haben ein paar Folgen geguckt, und zwar Folgen 5 bis 7 von Charlotte, Season 1. Der One and Only Season. Was ist passiert dort?
Also es gibt einen neuen Begabten, der fliegen kann. Dann campen sie dort in einem Wald, wo der immer trainiert. Ja, und dann kommt er irgendwie nach 3 Tagen oder so, kommt er raus, um wieder zu trainieren. Und
endlich.
Der benutzt dann auch nicht mal seine Fähigkeit. Und sie haben dann einen...
Also den überzeugen die im Grunde, ja, ne? Dass er stillhalten soll.
Ja, und dann gibt es wieder eine neue Fähigkeit, die Zerfallfähigkeit. Und eigentlich weist alles darauf hin, dass Ayumi die Fähigkeit hat.
Yus Schwester.
Ja, die gehen die dann so besuchen, fragen die nach ihren Träumen. Und dann geht sie einmal in die Schule, obwohl sie eigentlich noch krank ist, wo sie dann eine Mitschülerin bedroht.
Also eine Mitschülerin bedroht sie.
Ja, und deswegen erweckt Ayumi ihre Fähigkeit. Und stirbt leider deswegen. Ist sehr tragisch. Und deswegen wird Yu total depri. Ernährt sich zuerst nur von Nudeln. Danach geht er mit dem Zug ganz weit weg, damit ihm dieser eine Fähigkeitenfinder nicht findet.
Dieser Typ mit dem Wassertropfen auf der Landkarte.
Dann ernährt er sich auch nur noch von Pizza. Schläft so in so einer viereckigen Box da oder so. So was das ist, ich weiß nicht.
Und von Nudelsoßen mit der Soße seiner Familie, die ihm Ayumi immer gekocht hat.
Ja, und dann wird er auch so spielesüchtig, macht so Zombie-Spiele und knallt die alle ab. So, oder verprügelt auch andere mit seiner Fähigkeit.
Oh.
Und ja, aber am Ende kommt Nao wieder und, sag ich mal, bekehrt ihn, und er geht dann jetzt wieder in den Schülerrat.
Ja, danke für diese Zusammenfassung, Vanti, kurz und knackig. Bevor wir so richtig zu den harten existenziellen Fragen kommen, ich möchte noch auf das Genre zu sprechen kommen. Ich finde diesen Mix ja total interessant. Es ist irgendwie so ein bisschen fantastisch, auch mal Horror, ein bisschen Abenteuer, wenn die im Wald sind. Aber ich finde, das macht die Serie überhaupt nicht wiedererkennbar, oder?
Mhm.
Ich hätte gedacht, da geht's so nur um die Fähigkeiten, aber irgendwie ist das dann noch dieser pubertierenden...
Was hast du immer mit deinem scheiß pubertierenden Wahnsinn?
Ja, aber so ist es doch. Ich werde das gleich noch ausführen. Ich glaube, deshalb wurde das Ding eingestellt, weil man nicht weiß, was man hat in diesem Anime.
Stimmt. Das ist auch die gleiche Frage. Ich meine, worum geht es in Totoro? Oder, weil in Totoro hast du ja auch gar kein Ziel. So, hier in Charlotte hast du bis jetzt auch noch gar kein Ziel. Du willst halt einfach so ein paar Begabte in deine Mittelschule, in deine Oberschule eben mit reinnehmen. Und du hast ja eigentlich auch gar kein Ziel. Und
deswegen, ich habe kein Ziel?
Nein, ich meine die Serie.
Ah.
Hat dann eben auch kein Ziel und eben auch dann kein richtiges Genre.
Ja, ist das jetzt ein Argument dafür oder dagegen, die Serie zu gucken?
Dafür.
Ha.
Alles.
Okay. Du bist so ein ganz
auf
ganz
jeden Fall Charlotte gucken.
Okay. Wir sind geteilter Ansicht.
Würdest du sagen, man sollte nicht Charlotte schauen?
Na, das würde ich nicht sagen.
Also würdest du sagen, Charlotte ist schlecht?
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, was man da hat. Man hat so einen bunten Strauß an Genres, aber vielleicht ist das auch der Reichtum eines tollen, klassischen Animes. Wandi, lass uns zu den großen Fragen kommen. Der Tod von Ayumi hat mich persönlich sehr geschockt. Dieses kleine, nette Mädchen, das so harmlos war.
Meinst du, es hat dich gehittet?
Es hat mich mega gehittet.
Okay.
Und ich fand, das war schon eine krasse Meditation über Einsamkeit und Trauer, wie Yu dann Flashbacks hat und einsam ist und der Regen prasselt ans Fenster und er isst diese Nudeln mit dieser Pizzasoße von ihr ganz frustriert. Es ist ja eine ganze Folge über seinen Schmerz.
Ja, wo er dann weggeht, meinst du?
Ja, ja.
Also Folge 7, ja, es war schon traurig.
Das bringt uns zur Frage, wie geht man mit so einem persönlichen Verlust um? Ich finde, Yu macht's nicht richtig.
Wie hättest du es gemacht?
Nee, ich finde zum Beispiel, er erinnert sich dann doch nicht bewusst an seine Schwester. Er könnte ja sich sagen, ich erinnere mich jetzt nochmal an die schönen Momente. Keine Ahnung, er guckt sich Fotos an, er liest sich irgendwelche Briefchen durch, er nimmt sich Gegenstände von ihr, hat er nicht gemacht. Er futtert nur die Familiensoße. Okay, wenigstens das.
Ja, er war halt, es hat ihn halt hart gehittet. Das war mit so halt dann die letzte familiäre Person, die er halt noch hatte. Man hat ja irgendwie irgendwas gesehen. Ich weiß jetzt mal irgendwie nicht. Der hat ja auch diese Nudeln da von seinem Onkel, glaube ich, oder so bekommen. Oder von irgendwem hat er die Nudeln auch bekommen, aber da hat man jetzt nicht gesehen, wie sie so richtig nah standen wie mit Ayumi.
Ich finde wirklich, er macht alles falsch. Man könnte auch sagen, sprich mit anderen. Ja, irgendwie wein dich bei anderen aus. Aber er lässt keinen rein in sein Apartment. Macht die Leute noch fertig mit seinen Fertigkeiten.
Mit seinen Fähigkeiten.
Ja, oder überhaupt rausgehen. Erstmal geht er überhaupt nicht raus. Und wenn er rausgeht, dann nur zum Kämpfen.
Oder zum Videospiele spielen.
Ja, eben. Und haben wir den Eindruck, er gesteht sich eigentlich seine Trauer ein?
Weiß nicht. Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ist auch eine Antwort. Ich glaube, er tut es nicht. Er zeigt einfach nur Aggression. Und es ist ja oft so, dass Menschen, die den Verlust nicht verkraften und ihre Trauer unterdrücken, dass das umschlägt in so eine kalte Wut, Aggression. Und eigentlich müssten die lernen, Abschied zu nehmen. Und das tut er nicht.
Ja, aber so früh Abschied nehmen,
ist
auch
hart.
Nicht gewöhnlich.
Klar.
Ja, aber ich glaube, man hätte es auch besser lösen können von Yu. Und ja, aber
aber trotz aller Traurigkeit auch da wieder mein Votum für Anime. Wow, das ist deep, wie ihr so schön sagt. Es nimmt die Figur ernst.
Ja.
Diese Figur hat eine ganze Folge lang zu trauern und mein Gott, die kleine Schwester ist tot. Also das will man nicht in einer Minute abgehandelt wissen.
Wie du ja auch sagst, es ist kein Tom und Jerry.
nee, es ist kein Tom und Jerry.
Papa, du meinst schon mal so im Privaten, du hättest da so eine krasse Theorie, warum Charlotte so geil ist.
Ja, pass auf, die erzähle ich jetzt. Ich mache mal einfach einen Durchmarsch, ja. Ich sage, wir hatten ja schon festgestellt, das sind Waisenkinder in der letzten Folge. Das macht so diese Faszination aus. Kinder ohne Eltern schlagen sich alleine durch. Nao ist allein, Yusa aber auch, stellen sie fest. Meine These ist, die Kinder sind füreinander Eltern. Alle im Team passen aufeinander auf. Alle warnen, wie Eltern es auch tun würden, vor schlimmen Taten, die sie sogar töten könnten. Also der Missbrauch dieser Fähigkeiten. Alle haben magische Fähigkeiten.
Aber einmal wurde ja Dings, der mit der Teleportation wurde ja dann aus dem Fenster gekickt.
Ja, okay, das ist mal ein Ausrutscher. Aber lass mich mal meine Theorie erzählen. Die haben alle magische Fähigkeiten, im Grunde so wie Eltern für Kinder erscheinen. Also wir als Eltern, ne, schieben irgendwie eine Plastikkarte irgendwo rein, dann kommt Geld raus. Wir greifen zum Handy und 15 Minuten später kommt eure Pizza angefahren auf zwei Rädern vom Pizzamotorrad. Wir sind quasi Magier und so ist das bei denen auch. Yu und Ayumi sind einander Eltern. Ayumi bekocht Yu, Yu pflegt Ayumi, wenn sie krank ist. Yu und Nao scheinen fast eine Beziehung haben zu können, aber ich behaupte, das werden sie nicht haben, weil sie auch einander Vater und Mutter sind und Vater und Mutter heiratet man nicht wirklich. Was sagst du zu meiner Theorie? Es sind Kinder, die einander Eltern sind in dieser Serie. Das macht es so toll.
Würdest du sagen, dass es deswegen so geil ist?
Ja, das ist so eine unterschwellige Wirkung dieser Serie.
Ich würde nicht genau deswegen sagen, sondern einfach, weil sie sich gegenseitig helfen.
Mhm.
So, also das ist ja ganz kurz zusammengefasst, was du ja die ganze Zeit gerade gesagt hast. Ich würde auch vielleicht einfach sagen, wegen den Fähigkeiten, weil man da vielleicht sich coole Kämpfe vorstellt. Es gab jetzt nicht richtige Kämpfe, wie bei, weiß nicht, Naruto zum Beispiel.
Das willst du immer sehen. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe.
Kämpfe, ja. Kämpfe macht einen Shonen gut. Aber das ist ja wahrscheinlich gar kein Shonen.
Wanti, ich leg noch einen drauf. Ich habe noch Theorie 2, warum diese Serie so toll ist. Ich behaupte, es geht um Liebe und diese Liebe wird unterdrückt. Lass mich das erklären. Wenn die immer von ihren Fähigkeiten reden, dann reden sie eigentlich vom Erwachsenenwerden. Von Arbeit oder auch von Liebe, die sie dann, ja, ausüben können, wie soll man es sagen, vom Verschwinden der unbeschwerten Kindheit, in der sich ein Kind allmächtig glaubt.
So.
Lass mich mal ausreden. Die Fähigkeiten, sagen die ja, verschwinden am Ende der Schulzeit. Ja, da geht der Ernst des Lebens los. Man sollte trainieren gegen die chaotische Anwendung der Fähigkeiten, lernen wir. Man soll also, das heißt nichts anderes als, man soll seine Triebe, seine Liebe unter Kontrolle halten, seine Emotionen. Man hat sich am Ende einzufügen. Und diese Fähigkeiten, heißt es dann auch mal, sind wie eine Krankheit. Man hat sie nur während der Pubertät. Wenn du zum Beispiel Levitation nutzt, wenn die Fähigkeit verschwindet, dann fällst du ja vom Himmel und stirbst. Der Levitierende, der wollte ja in Hollywood berühmt werden. Auch all das, ne, so ein Überschießen von Kraft oder Liebe, muss man irgendwie kanalisieren können, muss man eindämmen. Nur dann ist man ein echter Erwachsener. Wir sollten mit Liebesbeziehungen warten, bis die Fähigkeiten wieder weg sind, heißt es auch mal bei diesem Bad im Fluss von Yu und Jojiro. Das ist doch fast schon eine homosexuelle Liebe, ich sag's nur so am Rande.
Nein.
Ach komm, so wie die sich auf die Muckis starren und so. Und Ayumi könnte auch fast der Liebe erliegen, aber sie weist dann ihren Liebhaber, diesen Mitschüler, zurück. Um sich dann wieder auf ihr Leben zu konzentrieren. Und bei ihr geht's ja echt ab. Die glüht, sie hat Fieber, also das könnte im Grunde auch Liebe sein. Das ist natürlich in der Story einfach nur eine Krankheit, aber für die Story ist ja diese Krankheit eigentlich gar nicht wichtig. Deshalb behaupte ich,
finde ich übertrieben.
Der geheime Sinn ist, es geht um Liebe und Pubertät. Ich habe dich vollends überzeugt.
Nein, das nur nicht.
Warum nicht?
Du laberst Stuss.
Ach. Wanti, das ist jetzt respektlos.
Pech, trotzdem.
Ich lege noch einen dritten drauf, aber das ist eher, also da habe ich mich ein bisschen gekringelt, Wanti. Ich fand, das war so eine Serie für Kinder aus Kindersicht. Als sie diesen Typen im Wald suchen, das gehen die ja an wie so eine, ich weiß auch nicht, wie so eine Geheimdienstoperation. Aber wie Kinder sie sich vorstellen, dann machen die Barbecue mit Mais und Fleisch, damit sie diesen Typen anlocken durch das Feuer. Und ganz ehrlich, ich musste so lachen.
Warum musstest du lachen?
Naja, würde man sich nicht mit Fernglas und Tarnkleidung verstecken, um den zu finden, stattdessen.
Aber die wollen sich ja gar nicht verstecken. Die wollen sich ja aufmerksam machen, dass er zu ihnen kommt.
Ja, okay, aber also
es das hat, war ja auch die Begründung.
Es hat nur noch gefehlt, dass die irgendwie Bonbons lutschen und Kinderreime hören auf dem Walkman. Naja, egal.
Wie fandest du diese eine Band? Wie hieß die nochmal? The End. Z-H- I, END, das hat doch, Nao hat doch auf mit ihren Hördingsterbums da, hat es ja da gehört. Und das kann man tatsächlich, die Songs, die da vorkommen, kann man auf Spotify hören.
What?
Die gibt's. Und die Band heißt dann auch The End, aber da sind auch nur zwei Songs drauf, weil ich glaube, da nur zwei Songs drauf gezeigt wurden. Also ich glaube nicht, dass die da eine echte Band genommen haben, sondern das auf Spotify dann da nochmal drauf gemacht haben.
Also wenn du mich so fragst, ich finde es sehr lustig. Ich habe mich aber gefragt, ist die Serie eine Veräppelung von Nerds oder von Anime-Fans?
Weil warum?
Es kommt ständig irgendwie sowas, Yusa und Jojiro zocken mit einem Gameboy oder so ähnlich.
Ja.
Nao hört eben Musik von dieser Band The Ant, die Ameise heißt es ja. Dann überhaupt dieser Musikplayer, den die haben, das sieht ja aus, als seit 2007. Ich weiß nicht, wann die Serie gemalt wurde oder hergestellt wurde.
Gezeichnet wurde.
Ja, und dann Yu, der so Alien-Shooter und Zombie-Shooter spielt in seinem Frust. Ich weiß nicht, findest du, da wird so diese ganze Anime-Kultur lächerlich gemacht? Oder ist das einfach eine realistische Darstellung deiner medialen Lebenswelten?
Sie zocken ja nur, sie gucken ja keine Anime.
Ja gut, aber das ist ja alles so ein Universum.
Ja, so ein Technik-Universum meinst du? Ja, also ich glaube eigentlich nicht.
Lass uns mal über die Fähigkeiten in der Serie nochmal sprechen. Auch da wieder, ich begreife nicht ganz, wo der Plot hinführen soll. Die jagen diesen Typen im Wald und reden denen dann ein, dass seine Fähigkeit abzustellen ist. Und ich denke immer so, nehmt ihn doch ins Team auf. Aber es geht nie um Gemeinschaft. Es ist wie so eine Jagddivision, die Leute findet. Was ist da los?
Wir bekommen erst jetzt, bei Folge 8, bekommen wir erst den richtigen Plot zu Gesicht. Wirklich. Ja, aber deswegen, es wirkt deswegen, weil sie eben auch nicht ins Team aufgenommen werden, weil sie eben dann jetzt eine useless Fähigkeit haben. Ich meine, obwohl dieses Fliegen eigentlich ganz nützlich wäre für die Suche. Dadurch, dass sie nicht ins Team aufgenommen werden, wirkt es halt wie Filler. Und da man eben in den Charakteren keine große Erweiterung hat, da man im Plot keine große Erweiterung hat, man hat nur so wie immer einfach seine Leute, die man findet, sie dazu bringt und sie dazu bringt, nicht mal ihre Fähigkeiten zu benutzen. Und das ist halt das Ding, warum es sich dann wie Filler anfühlt.
Also alles, was sich wie ein Filler anfühlt, ist ein Filler, finde ich.
Nee, ist nicht unbedingt so.
Wo ist der Unterschied?
Halt, ein Filler ist halt, wenn es halt nicht richtig zur Story gehört, wie beim Naruto. Wenn es jetzt ein Manga ist, würde ich nicht sagen, dass es ein Filler ist, weil es ja dann noch zum Originalplot gehört.
Lustigerweise, wir hatten ja letztes Mal diese Frage, oder war es schon vorletztes Mal, was ist toller, fliegen können oder unsichtbar sein? Jetzt haben wir einen, der fliegen kann.
Wir haben auch eine, die sich unsichtbar machen kann.
Wen findest du besser? Hast du da nochmal nachgedacht?
Fliegen.
Ja?
Immer noch.
Ja, schade. Und der ist aus dem Plot gekickt.
Ja, Pech.
Hast eine Minderheitenmeinung?
Nein.
Naja, gut.
Ist nicht so.
Vati, lass uns mal das ganz schlimme Zeug besprechen. Thema Brutalität und Gewalt. Ich fand, es war zum Teil hart zu verdauen. Nao zum Beispiel findet Gewalt normal.
Meinst du, wo sie da...
Sie wird vertrimmt von ein paar Mädels.
Ja, ja, ja.
Und das findet die dann ganz normal. Sie ist es gewöhnt, sagt sie. Nao kickt dann auch mal Jojiro aus dem Fenster, als sei das nichts. Nur weil er stört, wenn sie zu Yus Schwester gehen wollen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ist das so ein Ausreißer in der Serie, was die Stimmung angeht?
Also ich glaube, bei diesem aus dem Fenster kicken war es jetzt eigentlich nur, um es lustig zu gestalten.
So weit bist du schon, dass du Gewalt normalisierst und das lustig findest, ja?
Nein, guck mal. So sagen wir, ja, er würde nur stören und dann so wie die kickt ihn ja auch nicht so normal raus, sondern die springt und geht dann mit beiden Beinen, meine ich, da voll rein und kickt ihn dann so durchs Glas. Und da hast du dir mal diese Technik
angeguckt. Stopp. Was ist das für eine komische Argumentation? Also, ja, nee, sie gibt ihm nicht einfach nur eine Backpfeife, sondern sie nimmt einen Baseballschläger dafür. Es ist nicht keine normale Backpfeife. Nein. Also, du bist ja total verrot.
Aber das eben, weil sie dann so springt, sah es dann eben auch so ein bisschen lustiger aus. Mhm. So, ne, dass es dann, ich glaube, es sollte dann auch ein Stück weit einfach lustig genommen werden. Mhm. Oder eben auch vielleicht, weil er eben da ja stören würde, wie sie ja schon gesagt haben.
Aber also, falls Eltern zuhören, Valentin nimmt das nicht als realistische Darstellung von Gewalt dar, sondern er weiß, es ist ein Anime und er wird sich nicht selber auf dem Schulhof so verhalten.
Ja. Denkst du, ich würde jemand aus dem Fenster kicken, wo wir
ich dazu weiß nicht, kommen? Ich weiß nicht, wenn du hast das oft du, genug siehst in deinen schlimmen Animes.
Hast du diese Technik gesehen? Diese Technik, mit der sie ihn einfach schnurstracks aus dem Fenster kickt?
Ich fühle da bei dir eine gewisse Faszination, mein Freund.
Diese Technik, die ist so OP. Sie sagt so, da, zwei Giraffen, die sich paaren oder so.
OP, ja, wenn der noch so, und nach dann einer guckt OP der wieder da so aussieht, wie er aussah. Dann ja, guckt ja, ja, ja.
Der da so hin, so, wo sind die Giraffen? Und dann wird er da einfach schnurstracks, ohne lang zu zögern. Da musst du halt einfach auch eiskalt sein, Papa. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die hat es trainiert. Die hat das trainiert.
Eieieiei, wie du hier über Gewalt redest, du machst mir Angst. Zweites Beispiel in den Folgen, die wir geguckt haben. Yu rammt so Spieße in die Beine von Gangmitgliedern
ja.
vor einer Spielhalle. Und er würde sie buchstäblich töten, wenn sie nochmal Ärger machen, heißt es dann. Er droht dem einen die Augen auszustechen. Sag mal, wo bin ich da gelandet?
Ja. Also ich glaube, das war dann nicht als Witz gemeint, sondern um einfach diese Wandlung von Yu darzustellen, dass er jetzt wirklich zu Gewalt greift.
Tolle Wandlung. Ja, toll. Und jetzt?
Ja, Character Development.
Mhm. Also ich dachte, das war jetzt die absolute verdrängte Trauer, die er ja durchmacht wegen des Todes seiner Schwester. Und die wollen zeigen, dass er so unglaublich trauert, dass er so eine Fratze zeigt, eine Fratze eines gewalttätigen Monsters. Habe ich das drastisch genug ausgedrückt?
Ja, wahrscheinlich schon. Hm. Ja, hast du, Papa. Punkt.
Okay. Nächstes Thema, das Thema, das dich immer umtreibt, Sexismus.
Nein, bitte nicht.
Ich finde, dieses Mal kommt es zum Wendepunkt, Stichwort Character Development. Now zwingt nämlich Yu zum Abtrocknen, während sie spült. Und Yu lässt sich nicht einfach nur noch bedienen von Ayumi. Ich sag, er unlearned seinen Sexismus. Wow, die Japaner haben es jetzt auch mal geschafft. Die kommen von den Rollenstereotypien weg.
Also meinst du, dass es vorher Sexismus war, weil genau. sie da gekocht hat?
Jawohl. Und hat das, er für sie gekocht?
Nein, weil er es nicht konnte.
Ha? Ach, er konnte nicht. Er konnte nicht.
Ich meine, es hat
nicht. Er wollte nicht, er wollte nicht.
Ich meine, das hatten wir doch schon in der letzten
Folge. Er flüchtet sich hinter die Ausrede, dass er nicht kann.
Nein.
Ist ja nicht so, dass ich das jetzt jemals sagen würde. Aber gut.
Bitte nicht. Och mal. Warum die ganze Zeit Sexismus?
Tja, das frag die Macher dieses Animes. Sag mal, Immer wieder ist auch ein gutes Stichwort. Unser Running Gag ist immer noch da.
Ja, die Pizzasoße am Ende.
Die Pizzasoße. Dann sagt Ayumi, die Pizzasoße muss an die kommenden Generationen weitergegeben werden. Also größer geht's ja nicht mehr, oder?
Ja. Aber das war ja auch am Ende, wo sie da gekocht hat, Nao. Und dann hat sie ja auch eben diese Pizzasoße da benutzt für.
Mhm.
Und das war traurig.
Wandi, du hast dich auch erinnert gefühlt an Haikyuu, den Volleyball-Anime. Ich mich auch. Verrat uns warum.
Hab ich gar nicht.
Nein? Da gibt's doch eine Figur, die auftaucht.
Ach so, ja, natürlich. Oikawa taucht auf.
Ist das der aus Haikyuu?
Ganz gängige Theorie.
Es gibt gängige Theorien, wo gibt's die?
Ich meine, die ist ganz die vermutet jeder natürlich.
Aha.
Nicht. In Haikyuu gibt es ja so eine Szene, wir haben ja Haikyuu schon gründlich unter die Lupe genommen.
Aber sowas von.
Wo Kageyama dann ja zu Oikawa geht und ihm um Rat fragt. Und da ist eben auch sein kleiner Bruder oder sein kleiner Cousin da. Und der heißt ja dann wahrscheinlich mit Nachnamen auch Oikawa. Mhm. Und vielleicht ist er es ja. Und ja, vielleicht ist er es ja. Er hat es auch in den Genen, dass er beliebt bei Mädchen ist, nur nicht bei Ayumi. Aber diese eine, die ja Ayumi bedroht hat, die hat es ja auch wegen Oikawa gemacht. So, vielleicht hat er es ja in den Genen von Oikawa.
Ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, so diese ganzen Anime-Charaktere, das sind wirklich so Männchen, die irgendwo wohnen. Und dann sagt der eine, du, ich habe jetzt einen Job bei einem Anime, das heißt Haikyuu, und der kleine Bruder sagt oder Cousin oder was weiß ich, sagt, nee, also ich bin bei sowas mit Superhelden.
Ja, vielleicht war es auch einfach so, dass der Macher von Haikyuu da mitgearbeitet hat oder so und da einfach an Oikawa gewöhnt war.
Ja, das ist der, alles
der sah ja auch, finde ich, so ein bisschen
haltlose
so aus, oder?
Spekulation. Haltlose Spekulation.
Ja. Papa, so wie es eigentlich, das hatten wir lange nicht mehr. Das hatten wir eigentlich nur bei Haikyuu. Zitate. Was gibt's da?
Ja, ich habe mich an Horrorfilme erinnert gefühlt. Und zwar dieses Mädchen, das auf Oikawa steht und deshalb den Stress verursacht, den Ayumi dann hat, bis dann das Gebäude zusammenbricht. Die sieht eigentlich aus wie so ein Horrormädchen in ganz vielen Filmen aus Japan. So, irgendwann steht die da so mit leicht gesenktem Kopf, die Haare fallen ihr so ins Gesicht. Es gibt so ganz oft Horrorfilme mit diesen Geistermädchen. Und die ist ja wirklich bedrohlich. Die hat noch ein Teppichmesser in der Hand. Also da dachte ich wirklich, so ein Horrorfilm. Und dann mein Freund Johann Sebastian Bach.
Nein.
Er ist da. Und zwar Toccata und Fuge. Es kommt, als Misa den Topf mit Essen vor die Tür von Yu stellt. Nee, sie will ihn stellen und lässt ihn fallen. Dann
das war dieser, Misa.
Oder Misa ist doch alles dasselbe. Ja. Da kommt dieser Orgelton, das ist Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach.
Echt?
Ja.
Cool.
Große Bildung. Also wir hatten jetzt schon Immanuel Kant, René Descartes, Johann Sebastian Bach. Was geht ab? Pacing. Deine Meinung zum Pacing in diesen Folgen?
Anfangs fand ich es nicht so gut, wenn man eben, weil es sich eben so wie Filler angeführt hat. Mhm. Aber danach fand ich es eigentlich gut. Ich fand dieses Investment von einer Folge für Yus Traurigkeit fand ich eigentlich gut.
Mhm. Fand ich auch, habe ich ja schon gesagt. Ich fand dieses Rumwandern im Gelände viel zu lang. Ich habe mich dann immer gefragt, dient das jetzt irgendwie der Story oder ist das nur so ein weiteres Beispiel und ging da etwas unbefriedigt raus. Ich fand auch dieser Levitierende, der war dann irgendwann auch schnell abgefrühstückt plötzlich.
Ja, da war die Vorbereitung länger, als er kam.
Ja, genau. Aber wir haben ja schon festgestellt, es ging eigentlich darum, dass die sich da im Bach baden und halb nackt sehen.
Genau.
Der Cliffhanger am Ende der Folge 6 war ja auch astrein, oder?
Ja, es war ja so, da ist ja auch so ein Steinstück so auf ihn gefallen, dann war so Folge vorbei. Und bei Folge 7 wacht er dann so im Krankenhaus auf und springt so nach oben, nicht nach oben.
Ja, schrecklich, ne? Man fragt sich wirklich, wer ist tot, wer hat überlebt.
Ja, ganz schlimmer Cliffhanger. Papa, wir brauchen es. Japanisch.
Ja, genau. Ich habe mir was rausgesucht, was sogar vorkommt in diesen Folgen. Und zwar gibt es ein schönes Lehnwort im Japanischen, aus welcher Sprache natürlich?
Englisch.
Wie so oft aus dem Englischen. Im Englischen gibt es ja das Idol, das ist ja das Idol, auch gerade so in der Popmusik, da gibt es Idole. Und es gibt einen japanischen Begriff, der heißt Aidoru, also Aidoru, geschrieben, so wie eben ein Japaner das schreiben und dann aussprechen würde, Aidoru. Und das heißt aber nicht Idol, Idol im Sinne des englischen Wortes, sondern das ist ein bisschen ein Begriff, ja, der sich eher so auf junge Frauen, vielleicht um die 20 meistens bezieht. Die sind dann kawaii. Was heißt kawaii?
Weiß ich nicht
mehr. Oh, Leute, ey, das heißt süß. Das hatten wir mal irgendwann. in unseren ersten Folgen. Das heißt so süß, niedlich, deshalb sagen sie doch immer kawaii des. Wenn die irgendwelche kleinen Kätzchen sehen oder so, dann flippen die alle aus. Oder Hündchen. Neko wa kawaii des. Inu wa kawaii des. Und
heißt was?
Ja, die Katze ist süß, der Hund ist süß. Und das sagt man eben auch von diesen Idols. Und das sind aber ganz bestimmte, ja, junge Mädchen oder jüngere Frauen, die dafür in Frage kommen. Und so ist es ja auch bei Yusari. Von der wird dann einmal gesagt, sie ist ein Idol. Und da würdest du dann sagen, Yusari wa aidoru des. Bitte?
Yusari wa aidoru des.
Und jetzt wissen wir alle, weißt du noch, was ich auf Japanisch heiße? Sagt man nicht oft im Japanischen, aber was heißt ich?
Weiß ich nicht
mehr. Watashi. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich bin ein Idol, was du natürlich schwer sagen kannst, Watashi wa aidoru des.
Watashi wa aidoru des.
Das dürfen jetzt unsere Zuhörerinnen alle mal sagen und sich Hoffnung auf den Weltmarkt der Idols machen. Das war's auch schon wieder, Vanti.
Ja.
Was gucken wir zum nächsten Mal? Was sollen unsere HörerInnen gucken zum nächsten Mal?
Bis zum nächsten Mal gucken wir die Folgen 8 bis 12.
Wow.
So wie immer jeweils eingeschlossen. Ich würde dann sagen, dass wir die letzte, die 13. Folge in eine einzelne Folge verpacken.
Mhm.
Weil, ja, dann so eine Folge für sich steht, die ich mir auch oft alleine auch angeguckt habe. Aber jetzt zum nächsten Mal.
Ah, ist die so gut?
Ja, ich fand die schon.
Ist die dicht?
Ich fand die schon cool.
Ah.
Weil man sich auch einfach mal so reinsnacken kann. Man braucht nicht so dieses große Vorwissen dafür. Ich kann schon mal ein bisschen was spoilern.
Mhm.
Wir bekommen einen Plot.
Oh, danke. Ja, endlich. Ab
also,
Folge 8. Ja.
Es ist was anderes,
vielen
als
Dank.
Die ganze Zeit nur Begabte suchen.
Ich hätte dann gerne auch noch eine Hauptfigur, und zwar Charlotte.
Ist nicht die Hauptfigur.
Ach Gott.
Aber es wird da erklärt.
Ah, okay, ich bin gespannt.
Was die Serie mit Charlotte zu tun hat.
Das war's von unserer Seite für diese Folgen, die wir analysiert haben. Und wir sagen, wie immer,
Jamata.
Jamata. Tschüss.
Tschüss.